Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran folgendes Gotteswort. Es ist der 14. Vers der Sure 3, Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sinnliche Wonnen, die Freude an Frauen und Kindern, an reichlich Gold und Silber, an schnellen, prächtigen Pferden, an Vieh und Früchten des Feldes, erscheint dem Menschen begehrens- und erstrebenswert. Das alles aber ist vergänglich, sind Dinge des Erdenlebens. Beglückender und wirklich erstrebenswert ist die letztliche Heimstatt bei Gott.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 16. Juli 2025, gleich dem 25. Tir 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Sorena Leicht Hubschrauber. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
In diesem Teil unserer Sendung, liebe Hörerfreunde, sprechen wir darüber, welche Position die Frau gemäß dem Islam in der Gesellschaft einnimmt. Außerdem wird es darum gehen, dass der Islam die Frau nicht gegenüber den Männern benachteiligt. Der Islam sieht keines der beiden Geschlechter vor. Als Geschöpf Gottes, als Ehepartner, hinsichtlich Belohnung und Strafe und hinsichtlich der Annäherung an Gott und Frömmigkeit, im Handel und in der Politik und in sozialen Fragen, genießen Mann und Frau Gleichstellung und keiner von beiden kommt wegen seines Geschlechtes in diesen Angelegenheiten über den anderen zu stehen. Wir haben die Zustände in vorislamischen Kulturen und ihre Traditionen betrachtet und gesagt, dass der Koran den Frauen eine besondere Beachtung schenkt. Zum Beweis wollen wir erneut einen Blick auf die Verse in diesem Himmelsbuch werfen. Wir wollen auch die Frage beantworten, ob gemäß dem Islam die Frauen angeregt werden, eine Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen und ob laut dem Islam ihre Anwesenheit in der Gesellschaft mit ihrer Aufgabe in der Familie als Ehepartnerin und als Mutter vereinbar ist. Möchte Gott, dass die Frau nur das Haus hütet und gesellschaftlichen Anlässen fernbleibt? Oder setzt er einen Rahmen für diese soziale Mitbeteiligung fest? Was sagt der Koran dazu? Es gibt zahlreiche Beispiele im Koran für die Anerkennung der sozialen Rolle der Frauen. Wir werden in diesem Teil einige davon für Sie nennen. Als erstes Beispiel verweisen wir auf den Befehl Gottes an den Propheten bezüglich des Treueschwurs, den er den gläubigen Frauen abnehmen sollte. Es heißt in dem Vers 12 der Sure Mumtana, Sure 60: O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir Treue zu geloben, dass sie Gott nichts beigesellen, nicht stehlen, keinen Ehebruch begehen, ihre Kinder nicht töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen erdichten, das heißt, ihrem Ehemann das Kind eines anderen zuschreiben, und gegen dich nicht ungehorsam sind in dem, was recht ist, dann nimm ihr Treueversprechen an und bitte Gott für sie um Vergebung. Gott ist voller Vergebung und barmherzig. Mit diesem Vers im Koran forderte Gott also den Propheten auf, den Frauen ein Treueversprechen abzunehmen. Das bedeutet aber im Grunde nichts anderes, als dass die Frauen als wichtige Mitglieder und Stützen der Gesellschaft bekannt gemacht werden und dass sie auf ihre Weise eine Verantwortung für den Schutz und das Wohl der Gesellschaft tragen. Ein Treueeid ist gleichbedeutend damit, ein Bündnis zu schließen und jemanden als den Vorsteher und Regenten anzuerkennen bzw. kundzugeben, ihm treu zu bleiben und seine Anordnung zu befolgen. Unter den Arabern in der vorislamischen Zeit war eine solche Bay'at, wie sich der Treueeid auf Arabisch nennt, eine der wichtigsten Traditionen, welche der Islam beibehielt. Den Frauen wurde allerdings in der Zeit der Unwissenheit keine Bedeutung bei solchen Bündnissen beigemessen. Erst nachdem sich die Einstellung zur Frau dank des Islams geändert hatte, fand auch deren Mitbeteiligung an Bündnissen allgemeine Anerkennung. Die Offenbarung des 12. Verses der Sure Mumtana, den wir eben anführten, erfolgte, nachdem der Prophet auf der Anhöhe Safa in Mekka nach Eroberung dieser Stadt die Bevölkerung aufforderte, ihm die Treue zu schwören. Auch die Frauen kamen zum Propheten, um ihre Loyalität zu erklären. Der offenbarte Vers enthielt die Bedingungen für das Treueversprechen. Bei diesem Eid, der als Bay'at Nisa, Treueeid der Frauen, bekannt wurde, sollten die Frauen geloben, dass sie keine Götzen neben Gott stellen, nicht stehlen, keinen Ehebruch begehen oder ihre Kinder töten, den Befehl des Propheten nicht missachten und nicht ihrem Ehemann das Kind eines anderen zuschreiben. In dem berühmtesten Bericht über dieses Ereignis nach der Eroberung von Mekka heißt es, dass der Prophet wie folgt sein Bündnis mit den Frauen schloss. Er tauchte seine Hand in eine große Schüssel mit Wasser und nannte die Bedingungen des Treueversprechens. Und danach tauchten die Frauen ihre Hand in dasselbe Wasser und erklärten auf diese Weise ihr Einverständnis mit diesen Bündnisbedingungen. Thank you. Immer wenn Gott im Koran den Menschen ansprechen will, dann heißt es Ja ayyuhan nas, o ihr Menschen, oder es heißt Ja ayyuhal insan, o Mensch. Damit sind also unabhängig vom Geschlecht alle Menschen angesprochen und stehen sie alle vor Gott auf gleicher Stufe. Das einzige Kriterium dafür, dass jemand bei Gott höher zu stehen kommt, ist die Gottesfürchtigkeit eines Menschen. Das Geschlecht spielt also keine Rolle. Der 13. Vers der Sure Hujurat, Sure 49, stellt dies klar. Er besagt, dass die Rangstufe eines Menschen vor Gott nur davon abhängt, wie groß seine Gottesehrfurcht ist und wie sehr er sich von der Sünde enthält. Es heißt an dieser Stelle im Koran, O ihr Menschen, wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch dann zu vielen verschiedenen Verbänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der angesehenste von euch bei Gott, das ist der gottesfürchtigste von euch. Gott weiß Bescheid und hat Kenntnis von allen. Mann und Frau sind beide Menschen, und beide besitzen in gleichem Maße die Kompetenz, Statthalter Gottes auf Erden zu sein. Der Heilige Koran nennt den Menschen den Statthalter Gottes auf Erde und verweist auf seine wichtige Verantwortung als Treuhänder des göttlichen Pfandes, ohne dabei einen Unterschied nach dem Geschlecht zu machen. Wir können uns davon anhand von Vers 72 in der Sure Ahzab, Sure 33, überzeugen. Dort spricht Gott: Wir haben das Vertrauenspfand den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten, sie aber weigerten sich, es zu tragen, sie waren erschrocken davor. Der Mensch trug es, er tut wirklich Unrecht und ist sehr töricht. Daraus geht hervor, dass der Islam Männer und Frauen die gleiche Verantwortung gegenüber Gott übertragen hat und beide in gleichem Maße zur Erfüllung der göttlichen Gebote verpflichtet sind. Beide, sowohl der Mann als auch die Frau, können sich frei für das Gute oder das Schlechte entscheiden und durch ihre Entscheidung selber ihr Schicksal bestimmen. Für beide liegen die Voraussetzungen für die Wahl des Weges vor, des Weges zur spirituellen Vollendung und Erreichung des wahren Glücks oder des Weges, der in die Irre und die Vernichtung führt. Es ist charakteristisch für den Heiligen Koran, dass er jeden Menschen für seine eigenen Taten verantwortlich erklärt. An zahlreichen Stellen heißt es, dass ihm selber seine guten Werke angerechnet werden und er selber für die schlechten Rechenschaft ablegen muss. Im Vers 38 der Sure Mudathir, Sure 74, spricht Gott über die Haftung für schlechte Taten. Ein jeder haftet für das, was er erworben hat. Im obigen Vers kommt das Wort Nafs vor, was Seele bedeutet. Gemeint ist hier jeder Mensch, unabhängig davon, ob es sich bei ihm um eine Frau oder einen Mann handelt. Aus diesem Vers lässt sich ableiten, dass die wichtigste Voraussetzung für die Gottesdienstbarkeit darin besteht, darauf zu achten, was man tut. Wenn jemand sein eigenes Tun beaufsichtigt, merkt er schnell, falls er auf den Abhang der Sünde zu geraten droht. Dann verspürt er die Gefahr und weiß, dass er aufwachen und Umkehr machen muss. Wer den Weg des Gottdienens betreten hat, der wird von Gott belohnt. Sein Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Gott hat dies im Vers 195 der Sure Ali Imran, Sure 3, eindeutig verkündet und gesagt: Da erhörte sie ihr Herr. Ich, der Herr, lasse bestimmt keine Tat verloren gehen, die einer von euch getan hat, ob Mann oder Frau. Die einen stammen ja von den anderen. Und alle sind vor mir gleich. Musik. Gott ruft alle zu sich vorbei, und wir sehen, dass die Werke derjenigen, die seiner Einladung folgen und sich nach seinen Geboten richten und sich dem enthalten, was er verboten hat, bei Gott zu Buche stehen bleiben, ohne dass ein Unterschied nach dem Geschlecht gemacht würde.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Majide Akhshabi mit dem Titel Ey Iran. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Bei Betrachtung der iranisch-islamischen Architektur stellen wir fest, dass sich diese Kunst in einem großen geografischen Raum verbreitet hat. In den Nachbarländern Irans finden wir heute zahlreiche Beispiele für iranisch-islamische Baukunst vor. Dies ist ein Beweis für die kulturellen Gemeinsamkeiten in dieser geografischen Region. Wir sagten schon, dass im heutigen Iran und in den Nachbarländern der Bau von Ruhestätten von Bedeutung ist. Im Iran und in benachbarten Gebieten treffen wir viele Mausoleen an, die sich ähneln und im iranischen Stil errichtet wurden. Einige der vielen Mausoleen, die früher für Persönlichkeiten aus Religion, Wissenschaft, Literatur und sogar Politik gebaut wurde, stellen in der Tat architektonische Meisterwerke dar. Als Beispiele können wir das Samaniden-Mausoleum in der Stadt Bukhara, die Grabstätte Mu'ezzeddin Sanjar in Marv sowie Gurmir und die Grabstätte Temuz in Samarkand angeführt werden. Bekannt sind auch Etemad-ud-Dowle und Taj Mahal in der Stadt Agra in Indien und das Mausoleum von Muhammad Adil Shah in Bishapur sowie die Grabstätte Jahangir in Lahore. Alle diese Bauwerke wurden entweder von iranischen Baumeistern oder in Anlehnung an die iranische Architektur errichtet. An solchen historischen Bauwerken ist abzulesen, dass sich die Bautraditionen in einem großen Gebiet ähnlich sind. Die Bezeichnungen für die Grabmäler waren unterschiedlich. Die wurden Burj, Turm, Gumbat, Kuppel, Buq'e, Mausoleum oder Mazar, Grab genannt. Meistens waren es runde, vier- oder achteckige Bauten mit einer Kuppel. Es war üblich, gebrannte Ziegelsteine zu verwenden und das Gebäude mit Inschriften zu verzieren und die Wandflächen mit türkisfarbenem Kachelwerk zu verkleiden. In den Grabstätten in Bukhara, Marv und Khorasan wurden große Ziegelsteine in gleichmäßiger Anordnung verwendet. Weitgehende Verwendungen fanden die glasierten Kacheln aus der Stadt Kashan. Hierzu liefert das Mausoleum von Etemad-ud-Dowle in Agra ein anschauliches Beispiel. Dieses Bauwerk entstand im 7. Jahrhundert nach der Hijra, 13. Jahrhundert nach Christus. Es ist ein exzellentes Beispiel für iranische Kachelverzierungen. Die Mausoleen dienten als Schutz für die eigentliche Grabstätte. Einige Persönlichkeiten ließen diese Stätten noch zu Lebzeiten für sich herstellen, aber viele wurden auch von den Hinterbliebenen zu deren Erinnerungen errichtet. Gemäß islamischer Tradition zeigen alle die Bauwerke in die Gebetsrichtung, nämlich die Kaaba in Mekka. Meistens gehören eine Vorterrasse und mehrere Randbauten dazu. In einigen Fällen liegen sie an einem günstigen Ort oder einem wichtigen Viertel der Stadt, zum Beispiel neben einer Moschee. Dadurch genießen diese Stätten die besondere Beachtung der Bevölkerung. Wegen des Standes und Ansehens des Verstorbenen wurden einige Ruhestätten als Wahrzeichen einer Stadt bekannt, wie zum Beispiel die Grabstätte der weltbekannten Dichter Ferdowsis als Wahrzeichen von Tus und die Grabstätte von Hafiz als Wahrzeichen von Shiraz. Die iranischen Mausoleen wurden in einem Garten errichtet oder von Bäumen umgeben, vor allen Dingen von immergrünen Bäumen wie die Zypressen.
Bei der Besprechung von iranischen Baustilen haben wir bereits in einem anderen Beitrag erwähnt, dass die Rasnaviden im 11. Jahrhundert nach Christus den Gumbad Qaubus bauten, einen Turm im Stil einer Grabstätte. Qaubus ibn Vushmgir war Befehlshaber über einen Teil des nordiranischen Mosandarons. Er hatte den Befehl zum Bau des Gumbad Qaubus gegeben. Es handelt sich um einen zylindrischen Turm mit einem kegelförmigen Dach. Der Turm erreicht eine Höhe von 51 Meter und wurde aus Ziegelsteinen gebaut. Die einzige Verzierung besteht aus zwei Inschriftenbändern in kufischer Schrift. Die archäologischen Untersuchungen zeigen, wurde aber niemand in diesen Turm beigesetzt. In Khorasan, Nordost-Iran, wurde eines der schönsten architektonischen Werke Irans erbaut, das sich Mazar-e-Sheikh Ahmad Jam nennt. Es steht in der Stadt Torbat-e-Jam und hier liegt der iranische Mystiker Sheikh Ahmad Jam begraben, der Ende des 5. Jahrhunderts, Anfang des 6. Jahrhunderts nach dem Mondkalender gelebt hat, 12. Jahrhundert nach Christus. Diese Grabstätte und das Gelände, auf dem sie steht, umfasst ca. 64.000 Quadratmeter. Es kommen viele nach Torbat-e-Jam, um dieses schöne Bauwerk mit seinem großen Holztor und seinem schönen Gewölbebau und den Wandgemälden mit Blumen- und Blättermotiven zu sehen. In der Moschee neben dieser Grabstätte wird das tägliche Gebet verrichtet und treffen sich die Menschen zum gemeinschaftlichen Gebet am Freitag und an Festtagen. Die Pilger zum Grab von Sheikh Ahmad Jam betreten dieses Mausoleum ohne Schuhwerk. Die eigentliche Grabstätte wurde aus Ziegelsteinen und Gips erbaut, liegt höher als die Erdoberfläche und unter freiem Himmel. Ein alter Pistazienbaum spendet mit seiner großen Baumkrone seinen Schatten. Am Kopfende und am Fußende des Grabes befinden sich zwei große Steinplatten in senkrechter Stellung, auf denen das Wort Allah und der Name des Propheten des Islams und einige poetische Halbverse eingemeißelt sind. Am Rande dieser Ruhestätte sind Inschriften zu sehen, welche die Freunde dieses Mystikers ihm gewidmet haben. Überall in den islamischen Ländern sind beim Bau von Ruhestätten Inschriften mit koranischem Inhalt üblich, die an die Wahrheit des Todes und an das ewige Leben erinnern. Auch die Gedichte, die in Inschriften verwendet werden, beziehen sich auf religiöse Überzeugungen und auf die Bitte um Vergebung bei Gott. Ein weiteres Bauwerk, das anfangs als Grabstätte gedacht war, ist Gumbad-e-Sultanie. Es gilt als ein iranisches Meisterwerk der Architektur. Gebaut wurde Gumbad-e-Sultanie zur Zeit von Sultan Muhammad Khodabande. Der Bau dauerte 10 Jahre, von 703 bis 713 nach der Hijra. Gumbad-e-Sultanie liegt in der Nähe von Sanjan im Nordwesten Irans und wurde vor kurzem in die UNESCO-Liste für Weltkulturerbe eingetragen. Einige meinen, dass Sultan Muhammad Khodabande im Keller dieses Gebäudes begraben liegt, aber andere lehnen diese Meinung ab und sagen, dass kein Grab in diesem Gebäude existiert. Das Bauwerk ist der größte Kuppelbau aus Ziegelsteinen auf der Welt. Das Deckengewölbe ruht auf einem achteckigen Unterbau und ist mit achteckigen, türkisfarbigen und hellblauen Kacheln geschmückt. Die Kuppel von Gumbad-e-Sultanie erreicht 54 Meter. Sie war zu einer Zeit das höchste Gebäude weltweit. An einigen Stellen ist das Ziegelsteinwerk mit bunten Stückwerk verziert. Dieser große Kuppelbau hat 8 Minarette, die rund um die türkisfarbe Kuppel herum angeordnet sind. Von dem kunstvollen Kachelwerk ist heute nur noch ein Teil erhalten. Die Mitarbeiter des Zentrums für iranisches Kulturerbe arbeiten an der Restaurierung des Gebäudes.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mani Rahnama mit dem Titel Parande, auf Deutsch Vogel.
پرنده هم قفص هم خونه ما، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای برفی و سرد، تو رو راهی این خونه نمی کرد. بهار کاغذین خونه من، تو رو راضی نکرد آخر بموندن. من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه. دلم تنگ، دلم تنگ برایت، نگاهم با نگاهت داشت آدم. من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو. منو اندازه یک فصل اندو. من عادت میکنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه. دلم تنگ، دلم تنگ برایت، نگاهم با نگاهت داشت آدت.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدت چیزی نگفتی، تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در حنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته با غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا، من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من، من به ساز دلم تنگه، دلم تنگه
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Sorena Leichthubschrauber. Weiterhin guten Empfang.
Ein Hubschrauber oder Helikopter ist ein senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug, das Motorkraft auf einen oder mehrere nahezu horizontal angeordnete Rotoren für Auftrieb und Vortrieb überträgt. Diese arbeiten als sich drehende Tragflächen oder Flügel. Damit zählen Hubschrauber zu den Drehflüglern und sind mit Abstand die bedeutendsten Vertreter dieser Großgruppe von Luftfahrzeugen. Hubschrauber haben seit der Entwicklung und dem Bau ihrer Prototypen, wovon bis heute verschiedene und komplexe Typen von Hubschraubern hergestellt und in Betrieb genommen wurden, im Militärbereich immer eine starke Rolle gespielt. Hubschrauber für den Transport, die Suche und Rettung, die Aufklärung und den Angriff von U-Booten sind für die Streitkräfte der Länder sehr wichtig. Hubschrauber können bei langem Stillstand verschiedene Missionen auf dem Schlachtfeld und hinter der Front durchführen. Sie waren und sind daher gefragt. Hubschrauber haben auf dem Schlachtfeld schon immer eine effektive Rolle gespielt, weil sie in der Lage sind, die logistischen Bedürfnisse der Streitkräfte jederzeit zu erfüllen, indem sie eine Luftbrücke schaffen. Sie sind zudem in der Lage, den gepanzerten und mechanisierten und Infanterieeinheiten des Feindes erhebliche Schläge zuzufügen, indem sie Aufklärungsoperationen oder Artillerieidentifikation oder Schlag- und Offensivangriffe durchführen. Aufgrund der Bedeutung von Hubschraubern haben sich militärische Institutionen wie die Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran und das Ministerium für Verteidigung und Streitkräfteunterstützung und seine untergeordneten Organisationen wie Panha auf das Reverse Engineering und die Konstruktion und Produktion verschiedener Hubschraubertypen mit vielfältigen Missionen konzentriert. So wurden in den letzten Jahren alle Arten von Hubschraubern lokal im Land gebaut,
Zum Beispiel können wir die Familie der Shahid-Hubschrauber erwähnen, die von der Shahid Avitation Industries Company, der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran IRGC, hergestellt werden. Iranische Spezialisten konnten die Hubschrauber der Shahid-Familie in verschiedenen Transport-, Erkundungs- und Angriffsarten bauen. Der Grund für die Wahl einer Plattform zum Bau mehrerer Muster ist, dass dieselben Konstruktionen, Teile und Systeme maximal genutzt werden und damit einhergehend Vorteile wie die deutliche Verkürzung der Designentwicklungszeit, die Reduzierung der Design- und Produktionskosten, die Reduzierung der Schulungs- und Wartungsprozesse, der Flugbesatzung und die Möglichkeit, Gleichteile zu verwenden, in Anspruch genommen werden. Angesichts der Tatsache, dass verschiedene im Iran hergestellte Hubschrauber einen Turbowellenmotor haben, hat man die Notwendigkeit erkannt, einen einfachen, leichten und kostengünstigen Hubschrauber mit einem Kolbenmotor zu bauen, um den Ausbildungsbedarf, insbesondere die Ausbildung von Piloten, zu decken. Denn die Ausbildung junger Piloten mit Turbowellenhubschraubern ist sehr teuer. Und das, obwohl die Kompetenz iranischer Experten auf dem Gebiet von Hubschraubern mit Turbowellentriebwerken nachgewiesen wurde. Außerdem sind ihre Wartungskosten sehr hoch, da alle Flieger nach kurzer Zeit eine kurzfristige Reparatur und Generalüberholung benötigen und daher der Dauereinsatz dieser Hubschrauber nicht wirtschaftlich ist. Dieses Problem brachte die Konstrukteure auf die Idee, einen leichten und einfachen Hubschrauber zu entwerfen und zu bauen, und so wurde der Sorena-Hubschrauber geboren. Dieser einheimische Hubschrauber kann verschiedene Missionen erfüllen und ist aufgrund seiner Konstruktion aus Verbundwerkstoffen viel leichter als die im Land vorhandenen Hubschrauber und wird deshalb in die Kategorie der leichten Hubschrauber eingeordnet. Ali Taherkhani, der Sekretär des Komitees für kommerzielle Hubschrauber des Technologie- und Industrieentwicklungshauptquartiers der Air and Aviation Science Foundation, sagte dazu im Mai 2016, also etwa 2,5 Jahre nach der Enthüllung des Sorena-Hubschraubers: Der Kolbenhubschrauber Sorena wird mit dem Ziel hergestellt, die Verbreitung von Hubschraubern zu fördern und ein geeignetes Produkt für diesen Zweck herzustellen. Die zweite Priorität des Komitees für kommerzielle Hubschrauber des Hauptquartiers für Technologieentwicklung und wissensbasierte Industrien der Luftfahrt ist die Förderung des weit verbreiteten Einsatzes von Hubschraubern für Bildungs- und Freizeitzwecke. Zu diesem Zweck wurde im Land der Kolbenhubschrauber Sorena entwickelt. Der erste iranische viersitzige Kolbenhubschrauber namens Sorena wurde von der Iran Helicopter Support and Renovation Company, PENHA, für Training, Patrouille, Einsatz bei Ereignissen und Missionen der Rothalbmond-Organisation gebaut. Dieser Hubschrauber ist nach den klimatischen Bedingungen des Iran konstruiert. Sein Körper besteht aus Verbundwerkstoff und hat einen 300 PS-Motor. Das Design des Sorena-Hubschraubers wurde in der großen Hubschrauberindustrie von PENHA mithilfe von engländischen Universitäten und wissensbasierten Unternehmen durchgeführt. Musik. Dieser Hubschrauber wurde im November 2014 auf der Internationalen Ausstellung der iranischen Luft- und Luftfahrtindustrie vorgestellt. Dies ist der erste im Inland hergestellte Hubschrauber mit Kolbenmotor, der rund 1200 Kilogramm wiegt und einen Körper aus Verbundwerkstoff hat. Die iranische Sorena hat eine Flughöhe von 14.000 Fuß, eine statische Höchsthöhe von 9.000 Fuß, eine Steiggeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde und eine Reichweite von 650 Kilometern, die erhöht werden kann. Im Vergleich zu anderen mit dem iranischen Sorena qualitätsmäßig vergleichbaren Hubschraubern auf der Welt haben diese Eigenschaften diesen iranischen Hubschrauber zu einem ernsthaften Konkurrenten gemacht. Dieser Hubschrauber hat eine Fluggeschwindigkeit von 160 Kilometern, 100 Knoten und eine Höchstgeschwindigkeit von 240 Kilometern pro Stunde. Seine Flugreichweite beträgt 650 Kilometer, die erhöht werden kann. Laut dem Penhall-Geschäftsführer Amir Ahmadabadi ist Sorena ein Viersitzer-Kolbenhubschrauber mit einer Leistung von 300 PS, der nach den Wetterbedingungen des Iran hergestellt wird und die Fähigkeit eines dualen Leitsystems Dual hat und mit einer Geschwindigkeit von 30 Knoten fliegt. Zu den weiteren Merkmalen, die Sorena zu einem geeigneten Hubschrauber für den Iran gemacht haben, gehören das Notlandesystem auf dem Wasser und das Suchscheinwerfersystem. Das hat dazu geführt, dass der Name dieses Hubschraubers ganz oben auf der Liste der im Iran hergestellten Geräte steht, die schwierige Missionen mit einem einfachen Erscheinungsbild ausführen können. Der Sorena-Hubschrauber wurde mit einem Vollverbundkörper zum Zwecke der Patrouillen- und Pilotenausbildung hergestellt. Angesichts der Tatsache, dass der Sorena-Hubschrauber im Iran entworfen und gebaut wird, ist für den Wiederaufbau dieses Hubschraubers die Zusammenarbeit mit wissensbasierten Unternehmen erforderlich, um seine Teile von hierzulande zu liefern. Diese Bedürfnisse gliedern sich in die Bereiche Produkte, Prozess, Algorithmen und Software, Test- und Simulationsinfrastrukturen, Erstellung und Zusammenstellung von Dokumenten und Handbüchern sowie Schulung.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.